Jesus, dass du in deiner Todesstunde an mich gedacht hast, das überwältigt mich einfach. Dass du nicht an dich selber gedacht hast, an deinen Schmerzen, an deinen Leiden, sondern an mich. Das zeigt mir, wie wichtig ich in deinen Augen bin. Jesus Christus, Gottes Sohn, Menschensohn, führte uns heute Morgen zum Kreuz auf Golgatha. Zeig du uns dein Herz. Berührt uns ganz neu. Du bist das lebendige Wort Gottes. Und ich danke dir für das geschriebene Wort Gottes, das genauso lebendig ist. Sprich zu uns. Amen. Hoffnung in den dunklen Stunden unseres Lebens. Kaum etwas ist aufschlussreicher als die letzten Worte von Sterbenden. Ein Blick auf das Sterbebett verrät oft mehr als die großen Worte und Werke zu Lebzeiten. In dem Augenblick, wo Menschen dem Tod gegenüberstehen, werden sie plötzlich ganz ehrlich und wahrhaft. Schon zu allen Zeiten gab es Menschen, die irgendwelche weise Worte von sich gaben, aber nichts vergleicht sich mit den Worten von Menschen, die am Sterbebett sind. Es ist sehr interessant zu lesen, was Menschen so in ihrer letzten Stunde sagen. Hier ein paar Beispiele. Der König Heinrich VIII. Sagte so: Nun ist alles dahin, Reich, Leib und Seele. Cesare Borgia, ein Staatsmann: Ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Thomas Hobbes, ein Philosoph: Ich bin daran, einen Sprung ins Finstere zu tun. David Hume, ein Atheist, schrie: Ich bin in den Flammen. Goethe rief: Mehr Licht. Churchill: Welch ein Narr bin ich gewesen. Jean-Paul Sartre: Ich bin gescheitert. In welchem krassen Widerspruch dazu stehen die Worte von Menschen, die mit Gott gelebt haben. Stephanus der Erste, christlicher Märtyrer, sagt seine letzten Worte: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dietrich Bonhoeffer, auch ein Märtyrer: Das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Joseph Edison, englischer Schriftsteller und Politiker, sagte kurz vor seinem Tod: Sieh, mit welcher Ruhe ein Christ sterben kann. Martin Luther: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Ein junger Christ, der nach einem schlimmen Verkehrsunfall im Sterben liegt, sagt kurz vor seinem Tod plötzlich: Darf ich kommen? Darf ich wirklich schon kommen? Und mit diesem strahlenden Gesicht entschlief er. Ein chinesischer Kommunist, der viele Christen umbringen ließ, ging mal zu einem Pastor und fragte ihn und sagte ihm: Ich habe viele von euch sterben gesehen. Christen sterben anders. Was ist euer Geheimnis? Was ist euer Geheimnis? Er stirbt anders. Was macht den Unterschied? Wie können Menschen selbst in den dunklen Stunden ihres Lebens Hoffnung haben? Was macht den Unterschied? Wo ist diese Hoffnung zu finden? Jesus macht einen Unterschied. Und wenn wir seine letzten Stunden, seine dunklen Stunden und seine letzten Worte anschauen, merken wir, wo diese Hoffnung zu finden ist. Warum Menschen auch in den dunkelsten Stunden ihres Lebens Hoffnung haben können. Und der Lukas berichtet uns im Lukas-Evangelium im Kapitel 23 von diesen letzten Stunden. Ich lese euch die Verse 44 bis 46 vor. Hier heißt es: Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Ja, wir reden nicht gerne über Tod und Sterben. Am liebsten würden wir diese Themen aus dem Leben völlig verdrängen. Aber es ist nun mal so, dass uns der Tod nicht nur am Ende des Lebens begegnet, sondern auch zwischendurch, auch schon vorher. Und hin und wieder erleben auch wir dunkle Stunden. Finsternis und Zerrissenheit prägen auch unser Leben. Deshalb wollen wir heute Morgen am Karfreitag auf Jesus schauen, auf sein Kreuz, auf seine letzten dunklen Stunden und sehen, was er in seinen letzten Stunden erlebt hat und lernen, wie wir voller Hoffnung in den letzten und dunklen Stunden sein können. Wir lesen hier: Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte, 3 Stunden lang. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Mittag, das ist eigentlich der hellste Moment des Tages. Die Sonne scheint. Aber an dem Tag, als das Kreuz von Jesus aufgerichtet wurde, war alles dunkel. Was für ein Schock. 3 Stunden lang Finsternis. Die hatten keinen Strom, keine Taschenlampen, keine Handys, die Licht machen konnten. Stockdunkel. Aber was bedeutet diese Finsternis, als Jesus gekreuzigt wurde? Finsternis. Menschen und Tiere reagieren ängstlich, die fühlen sich unsicher. Die verlieren die Orientierung. Wir werden herausgerissen aus unserer Sicherheit, aus unserer Gleichgültigkeit, aus unserer Überheblichkeit. Die Luft am Golgatha ist mit Spott und Beschimpfungen voll. Die Menschen vor dem Kreuz spotten über Jesus. Und stellt euch mal das vor. Plötzlich, ohne Vorwarnung, wird alles dunkel. Ich habe gedacht, wie ist wohl diesen Menschen gegangen? Die haben Gott gelästert und dann wird es dunkel. Stellen wir uns das mal vor, oder? Jetzt ist fertig mit uns, jetzt der Tod. Kein Mond, keine Sterne, tiefste Finsternis. Aber was verursachte diese Finsternis? Man hat viel darüber spekuliert. Sonnenfinsternis, Mondfinsternis und so weiter. Aber keine Sonnenfinsternis kann 3 Stunden lang dunkel machen. Außerdem wurde Jesus am Passafest gekreuzigt. Das heißt, das Passa richtete sich nach dem Mondkalender, nach dem Vollmond. Wenn es Vollmond ist, dann kann es keine Dunkelheit geben. Andere haben gesagt, ja, dann ist die Gegenwart Satans. Ja, Jesus hat gesagt, jetzt kommt die Stunde der Dunkelheit, der Finsternis und sprach von Satan. Ja, wir wissen, dass die Gegenwart von Satan mit moralischer Finsternis zu tun hat. Aber Satan hat keine Gewalt über die Naturgewalten, über das Wetter, über das Licht und Finsternis. Wenn das nicht, dann was? Es gibt nur eine Alternative und das ist Gott. Ich habe mich gefragt, ja, wie hätten die Juden das eingeordnet, die dort waren? Hätten gesagt, wow, eine Sonnenfinsternis, wir holen uns die Brille und schauen uns das an. Oder, hey, die Gegenwart von Satan ist da. Was für Gedanken sind ihnen durch den Kopf gegangen, als alles plötzlich dunkel war? Vielleicht sagen wir, ja, an Gott haben sie wohl nicht gedacht, weil Gott wird oft mit Licht in der Bibel verglichen, oder? Der Herr ist mein Licht und mein Heil und all die Worte in den Psalmen und sonst. Aber die Juden wussten, dass Gott im Alten Testament auch sehr häufig mit Finsternis assoziiert wird. Die Gegenwart Gottes wird oft mit übernatürlicher, unerklärlicher Finsternis assoziiert. Und es geht sogar weiter, es geht um mehr. Wenn Gott in der Dunkelheit auftritt, das hat mit seinem Gericht, mit seinem Zorn zu tun. Das Finsternis symbolisiert göttlichen Zorn. Gott erscheint am Golgatha nicht als Licht, sondern als Finsternis. Es ist nicht die Abwesenheit von Gott, sondern seine Gegenwart im Gericht. Was hier geschieht, ist göttlicher Zorn in vollem Ausmaß. Was am Kreuz von Golgatha geschieht, ist mehr als nur das Leiden von Jesus, mehr als sein Opfer. Es ist die Ausgießung des Zornes Gottes über die ganze Schuld der Menschheit. Weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, musste er den göttlichen Zorn erfahren. Man könnte es auch anders sagen, Gott brachte an jedem Tag die Hölle nach Jerusalem. 3 Stunden lang Hölle. An verschiedenen Orten nennt Jesus die Hölle äußerste Finsternis. Es ist die Finsternis von Gottes Gegenwart als Richter. Und das Interessante dabei ist, sein Zorn, sein Gericht wird nicht über die Soldaten, über die Römer oder über die jüdischen Führer oder über das Volk gerichtet, nein, sondern über seinen Sohn Jesus Christus. Warum? Weil er unsere Verfehlungen auf sich genommen hat, unsere Auflehnung, unsere Rebellion. Es war der Zorn, der sich über den Sohn ergoss. Unendlicher Zorn, motiviert durch unendliche Gerechtigkeit, entfesselt die unendliche Strafe für den unendlichen Sohn, der in 3 Stunden die ewige Hölle für alle absolvieren kann, die an ihn glauben. Hier wird er, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Stellen wir uns mal das vor. Jesus konnte innerhalb von diesen 3 Stunden Finsternis die ganze Strafe absolvieren, die wir verdient hätten. Nur eine unendliche Person kann einen unendlichen Zorn absolvieren. Gott schickte also die Finsternis als Zeichen des Zornes, der Bestrafung. Und für Jesus hat das alles bedeutet. Wenn wir uns bewusst werden, eigentlich hätten wir das verdient, diesen Zorn Gottes, weil er völlig gerecht ist. Aber Jesus hat alles auf sich genommen. Jesus traf diesen Zorn Gottes, damit mich diesen Zorn nicht mehr selber treffen muss. Verstehst du, was das heißt? Jesus erlebte diese größte Finsternis, damit du nicht mehr die größte Finsternis, die ewige Finsternis in der Hölle erleben musst. Er identifiziert sich mit unserer Finsternis. Auch wir machen viel dunkle Erfahrungen in unserem Leben. Mitten am Tag wird es plötzlich finster, wir sehen nichts mehr, kein Licht mehr, keine Hoffnung. Oft kämpfen wir mit Depressionen, mit Ängsten, mit Unsicherheit, Orientierungslosigkeit. Und oft kommt die Frage, ja, wie soll es weitergehen? Finsternis, stockfinster, ich weiß nicht, wie weiter. Gibt es noch Hoffnung? Du weißt nicht, in welcher Richtung du dich bewegen sollst. Und du merkst, hey, es ist alles dunkel. Wo hat in deinem Leben die Sonne aufgehört zu scheinen? Wo erlebst du Finsternis? Jesus kennt das gut. Er erlebte diese Finsternis im wahrsten Sinn des Wortes. Er versteht dich. Er weiß, wie unerträglich das ist, einfach warten zu müssen und nicht wissen, wird es wieder hell? Wie lange dauert das überhaupt? Warum? Aber in deiner Orientierungslosigkeit bist du nicht allein. Jesus sagt, ich bin bei dir. Denn deine Finsternis habe ich ertragen. Ich war schon da, bevor du irgendeine Finsternis in deinem Leben erleben kannst. Ich war schon da. Ich habe das durchgemacht. In unserer Finsternis sehen wir Gott nicht. Wir verstehen Gott nicht. Wir fragen vielleicht und schreien zu Gott wie Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du denn? Ich erlebe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Jesus versteht dich. Er hat das durchgemacht. Und er sagt dir, schau auf das Kreuz. Dort siehst du, dass ich dich keinen Moment im Stich gelassen habe. Dort siehst du, dass ich bei dir bin. Ich weiß, wie es dir dabei geht. Ich habe es auch durchgemacht. Ich habe auch laut gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich kenne das gut. Ich verstehe deine Ängste, deine Unsicherheit, dein Alleinsein, dein dich verlassen fühlen, aber halte durch. Die 3 Stunden Finsternis sind bald vorbei. Was Gott verspricht, hält er ein. So wie ich meine schwerste Stunde überwunden habe, so kannst auch du deine dunklen Stunden überwinden. Es gibt Hoffnung, auch in der Finsternis. Was lehrt uns diese Finsternis am Karfreitag? Jede Finsternis, die wir in unserem Leben erfahren können, ist nichts im Vergleich mit der Finsternis, die er erleben musste. Jede Finsternis, die wir in unserem Leben erfahren, ist nichts im Vergleich mit dem, was wir verdient hätten, die ewige Finsternis. Und das macht mich einfach dankbar und das zeigt mir, wie sehr mich Jesus liebt, wie wertvoll ich in seinen Augen bin. Und in jeder Finsternis, die du in deinem Leben erfahren wirst, bist du nicht allein. Jesus war schon da. Du bist nicht allein und er trägt dich durch. Er weiß, wie das ist. Er hat Mitgefühl mit dir. Er leidet mit. Deshalb halte durch. Halte dich an den Versprechen von Gott fest. So wie Jesus. Jesus konnte durchhalten, weil er wusste, mein Vater wird mich auferwecken, so wie er versprochen hat. Und so hat auch dir Gott Versprechen gegeben. Halte dich an diesem Versprechen. Es gibt Hoffnung, auch in der Finsternis. Die Erfahrung von Jesus am Kreuz ist die Garantie, dass auch deine Finsternis sich im Sieg verwandeln wird. Das ist die Garantie. Es ist nur eine Frage der Zeit. So wie die Finsternis von Jesus nur 3 Stunden dauerte, wir sagen nur, wenn man mittendrin ist, ist das ewig lange. Und wenn du in deiner Finsternis bist, dann denkst du, ist sie unendlich, ewig. Aber im Nachhinein müssen wir sagen, die war nur 3 Stunden. Und so wie seine Finsternis nur 3 Stunden lang dauerte, so hat Gott auch deiner Finsternis ein Ende gesetzt. Eine Grenze. Er weiß, irgendwann ist es fertig, ist es vorbei. Nicht die Finsternis hat das letzte Wort in deinem Leben, sondern das Licht. Im Vers 45 lesen wir, wie es weiter bei Jesus ging. Lukas berichtet uns, dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Ich habe diesen Satz, glaube ich, sicher 100 Mal gelesen. Und wir lesen das immer wieder und wir denken, so eine langweilige Zeile, was soll mir das sagen? Ja, der Vorhang riss in zwei und so. Und? Aber wir müssen uns das vorstellen, was das bedeutet hat. 3 Stunden, die größte Finsternis. Die Priester sind im Tempel, die müssen sich auf Passa vorbereiten, hunderte von Lämmer und Tiere schlachten und plötzlich sehen sie nichts mehr. Die werden angehalten, die können sich nicht mehr bewegen, die müssen einfach stehen bleiben, 3 Stunden lang. Wie ist das auszuhalten? Das nicht wissen, was passiert, was los ist. Völlige Verwirrung. Und plötzlich, um 3 Uhr, geht das Licht wieder an. Und die wissen nicht genau, ist es jetzt vorbei oder kommt es wieder? Ist es jetzt fertig? Was machen wir jetzt? Um 3 Uhr beginnen die Schlachtungen für das Opfer, für das Passa. Die versuchen sich zu sammeln. Und gerade als sie beginnen, die Passa-Lämmer vorzubereiten, zu schlachten, hören sie ein Geräusch, ein lautes, reißendes Geräusch, das aus dem Inneren des Heiligtums, aus dem Allerheiligsten kommt. Als Gott den Vorhang von oben nach unten in zwei riss. Ein riesiger Vorhang, 20 Meter hoch, 10 Meter breit, und der riss in zwei. Ein riesiger Schock für die armen Leute. Die sind völlig überfordert, die wissen nicht, wie weiter. Im Tempel gab es mindestens 13 Vorhänge, aber dieser da, der war der wichtigste Vorhang. Es war der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Und Gott hat das so gewollt, dass die Menschen nicht ins Allerheiligsten kommen können. Nur einmal im Jahr konnte der hohe Priester ein Opfer bringen und hineingehen, aber mit großer Furcht. Und der hatte sowas von Angst. Es war so, die hatten sogar ein Seil am Priester am Fuß gebunden, falls er dort in der Gegenwart von Gott sterben würde, damit sie ihn rausholen können. So Angst hatten die von der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten und die waren recht froh, dass dieser Vorhang dazwischen war. Und jetzt um 3 Uhr nachmittags reißt dieser Vorhang in zwei. Das, was Menschen von Gott trennte, wurde durch das Opfer von Jesus beseitigt. Und Gott bestätigt hier, das Opfer ist angenommen, es trennt die Menschheit nichts mehr von Gott. Plötzlich wird ein Zugang, eine Nähe zu Gott ermöglicht, die vorher nicht denkbar war. Angst vor der Gegenwart Gottes, ein verborgener Gott, ein Gott, der sich hinter diesem Vorhang verbirgt und plötzlich eine unmittelbare Nähe zu Gott. Unglaublich. Das zeigt uns, wie sehr Jesus uns liebt und wie wichtig es ihm ist, dass wir diese Nähe zu Gott haben dürfen. Aber was bedeutet der zerrissene Vorhang für die Menschen, die dabei waren? Für die Priester war das eine riesige Katastrophe. Gerade jetzt vor dem Passafest reißt der Vorhang in zwei. Was soll denn das? Was sollen wir machen? Ich kann mir vorstellen, die haben die Augen zugemacht, die haben sich umgedreht aus Angst. Die waren völlig überfordert, die wussten nicht, sollen wir jetzt weiter opfern? Die haben eigentlich geopfert, um von Gott angenommen zu werden und plötzlich ist der Vorhang nicht mehr da. Sollen wir weiter opfern oder sollen wir den Vorhang flicken? Was sollen wir machen? Die waren völlig überfordert. Die machen eine Sinnkrise durch. Sie können nicht verstehen, was da passiert ist. Und ich habe gemerkt, auch wir erleben Zerrissenheit in unserem Leben. Erfahrung, wir machen Erfahrungen, die uns zerreißen. Unser Körper kann zerrissen werden. Unsere Psyche kann zerrissen werden, Gefühle, Gedanken. Sachen, die uns früher vertraut waren, die immer gleich blieben, sind plötzlich anders. Beziehungen, die zerreißen. Auch der Glaube kann eine Zerreißprobe durchmachen. Alles wird anders. Was ich geglaubt habe, wird erschüttert. Zerrissenheit können wir auch erleben, auch dort, wo wir in unserem Tun für Gott erschüttert werden. Die haben alles für Gott gegeben und wir haben immer gedacht, ja, du musst mehr für Gott tun. Einfach beten, Bibel lesen, im Gottesdienst kommen, mitarbeiten, für Gott tun, wie die Priester im Tempel. Und plötzlich kommt Gott und zerreißt den Vorhang und du merkst, worauf es wirklich ankommt, ist nicht, was ich alles für Gott tue, es ist alles schon getan. Es geht nicht darum, was ich alles leiste, womit ich Gott beeindrucken könnte, sondern es ist alles getan. Jesus hat alles schon getan. Und du kommst in deine neue Freiheit und merkst, ich bin angenommen und ich kann zu Gott kommen, so wie ich bin, ohne dass ich ein Opfer bringen muss, ohne dass ich leisten muss. Ich bin einfach angenommen und akzeptiert, so wie ich bin. Für die Priester war der zerrissene Vorhang eine Katastrophe. Sie wussten nicht, wie weiter. Die waren verzweifelt, verunsichert, ja, wie soll die Zukunft aussehen? Wie soll unser Dienst im Tempel in der Zukunft aussehen? Und auch wir erleben oft solche Situationen, wenn wir diese Zerrissenheit erfahren. Eine Zerrissenheit, die wehtut, die schmerzt. Eine Zerrissenheit, die uns verunsichert. Nichts bleibt wie zuvor. Träume können zerrissen werden, Vorstellungen, Erwartungen an Gott. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade am Reißen ist oder was du hinter dir hast. Wir alle erleben immer wieder Zerrissenheit in unserem Leben. Vielleicht hast du das hinter dir oder bist mittendrin oder der nächste Riss steht vor der Tür. Ich weiß nur, dass es weh tut und dass es schwierig ist, dass es mühsam ist und dass wir uns alle wünschen, sowas nicht zu erleben. Aber lasst uns schauen, was bedeutet dieser zerrissene Vorhang für uns, diese Zerrissenheit. Der zerrissene Vorhang lernt uns, dass auch die größte Katastrophe im Leben im größten Sieg verwandelt werden kann. Nicht der zerrissene Vorhang hat das letzte Wort, sondern was daraus wird. Der zerrissene Vorhang war das Zeichen für den Sieg von Jesus über das Getrenntsein der Menschen von Gott. Die zerrissenen Vorhänge in deinem Leben sind Zeichen, dass Gott Sieg und Durchbruch in deinem Leben bringt. Was jetzt nach einer Katastrophe aussieht, gebraucht Gott, um einen großen Sieg, einen großen Durchbruch in deinem Leben zu bewirken. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du rückblickend sagen kannst, es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern der zerrissene Vorhang ist der Anfang einer neuen Geschichte mit Gott. Der Vorhang zeigt uns auch, dass Zeiten dieser Zerrissenheit in unserem Leben Zeiten sind, wo wir die Nähe zu Gott auf eine Art erfahren können wie nie zuvor. Durch Zerrissenheit wird eine Nähe zu Gott möglich, die wir vorher nicht gekannt haben. Die zerrissenen Vorhänge sind Chancen, die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Und dann können wir entweder über den zerrissenen Vorhang jammern und klagen und versuchen, ihn zu flicken, oder wir können die plötzlich neue, frei gewordene Sicht entdecken und die Nähe zu Gott genießen. Entweder können wir uns dagegen sträuben und sagen, die zerrissenen Vorhänge in meinem Leben, oder wir können sie annehmen und erfahren, wie Gott uns nahe kommt. Wie Gott in unserer Zerrissenheit uns seine Liebe zeigt, seine Nähe, seine Barmherzigkeit. Es gibt Hoffnung auch in der Zerrissenheit deines Lebens, weil Jesus bei dir ist, weil er das Gleiche durchgemacht hat. Und nach dieser großen Finsternis und nach diesem zerrissenen Vorhang lesen wir weiter die letzten Worte von Jesus am Kreuz. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Habt ihr gesehen, was es hier heißt? Jesus rief laut. Wie geht das überhaupt? Stellt euch vor, ein als Sterbender gekreuzigt, der hatte kaum noch Luft zu atmen. Menschen in einer solchen Phase, wenn sie am Sterben sind, die können nicht mal richtig atmen, die können vielleicht ein bisschen flüstern. Und hier ruft Jesus laut. Auch in seinem Tod ist Jesus triumphierend und zeigt, hey, es ist nicht einfach Zufall, es ist nicht einfach so, dass Menschen mich da ans Kreuz genagelt haben. Es ist alles der Plan Gottes. Deshalb rufe ich laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Triumphierend. Der Sieg steht vor der Tür. Alle Juden, die diese Worte hörten, waren nicht sehr erstaunt. Das waren sehr bekannte Worte. Das waren Worte aus dem Psalm 31,6. Und es war so, dass die frommen Juden diese Worte jeden Abend beteten. die Eltern, die Väter mit ihren Söhnen, mit den Kindern, beteten dieses Gebet: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und Jesus nimmt jetzt diese Worte in seinen Mund. Er stirbt mit Bibelworten in seinem Mund, weil es hier um das Gebet eines gerechten Leidenden geht, der inmitten seines Leidens sagt: Alles, was ich tun kann, ist, dir mein Herz anzubefehlen, dir mein Geist anzubefehlen, dir mein Leben anzubefehlen. In seinem Tod am Kreuz bringt Jesus sein vollkommenes Vertrauen zu Gott zum Ausdruck. Seine letzten Worte fassen gut zusammen, wie er gelebt hat. Weiß jemand von euch, welche die ersten Worte von Jesus sind, die uns in der Bibel überliefert sind? Die ersten Worte von Jesus. Irgendeine Ahnung? Ganz genau. Der 12-jährige Jesus im Tempel, die irdischen Eltern suchen ihn, wo warst du? Und dann sagt Jesus: Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? So hat Jesus gelebt, die ersten und die letzten Worte, in der engen Beziehung zu seinem Vater, in einer Vertrautheit, die unglaublich ist. Und diese Beziehung hat Jesus folgendermaßen beschrieben: Der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Er weiß auch in seiner letzten Stunde: Ich tue das, was der Vater will. Ich bin voll im Plan Gottes, er macht keine Fehler, sein Plan ist einfach perfekt. Und was sagt er seinem Vater? Was bedeuten diese Worte in dem Mund von Jesus? Die drücken Geborgenheit aus, eine tiefe Gewissheit: Ich bin in Gottes Hand. Mein Leben ist in seiner Hand. Und er wird mich durch den Tod hindurch begleiten. Seine letzten Worte sind Worte voller Hoffnung. Und er spricht in seiner intimen Art und Weise zu seinem Vater. Er sagt: Vater. Einige Minuten zuvor rief er laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er erkennt, es war nur ein Moment. Aber mein Vater ist bei mir, er trägt mich durch, er lässt mich nicht im Stich. Und er sagt: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Diese Worte beinhalten so viel Hoffnung für mich. Auch ich darf wissen, der Tod ist nicht das Letzte. Wenn ich sterbe, werde ich meinen Geist in Gottes Hände geben dürfen. Es geht weiter, mein Geist wird bei Gott sein. Und wie gut ist es zu wissen, dass auch wir so sagen können: In deine Hände gebe ich meinen Geist. Nicht ins Grab, ins Leere, in die Dunkelheit, ins Nichts, sondern in den Händen Gottes. Und die Hände Gottes bedeuten: Wenn ich gestorben bin, bin ich bei Gott im Paradies, in seinen Händen. Das gibt uns so viel Trost. Es gibt Hoffnung, auch in den dunklen Stunden. Wer sein Leben während dieser Zeit auf Erden in den Händen Gottes gelegt hat, darf auch in der letzten Stunde seinen Geist in den Händen Gottes geben. Wenn wir in diesem Bewusstsein leben, wenn wir unser Leben so gestalten, dann können wir wie Jesus sterben. Hast du dein Leben schon in Gottes Hände gelegt? Das macht den großen Unterschied im Leben und im Sterben. Und du kannst dein Leben in Gottes Hände legen, indem du das in Anspruch nimmst, was am Kreuz von Golgatha passiert ist. Es ist der Zorn, den dich hätte treffen sollen für deine Schuld. Und wenn du sagst: Ja, ich glaube das, dass Jesus für mich gestorben ist, dann kannst du sagen: Ja, ich lege mein Leben in Gottes Hand. Ab jetzt will ich mit diesem Gott leben. Und dann kannst du am Ende deines Lebens sagen: Ja, ich lege auch meinen Geist in Gottes Hand. Jesus lässt nun alles los, seinen Auftrag, seinen Einsatz und schließlich sein Leben. Der Apostel Paulus bringt in Philipper 3, Vers 10 seine große Leidenschaft zum Ausdruck und schreibt: Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Wer will das nicht? Wer möchte das? Ich habe auch gesagt, ich will das von ganzem Herzen. Aber am liebsten hätte ich hier einen Punkt gesetzt. Ich möchte wirklich aus der Kraft des auferstandenen Jesus leben. Aber er geht noch weiter. Es gibt noch etwas mehr. Und möchte an seinen Leiden teilhaben. Möchten wir das? Nicht wirklich. So, dass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Wow. Paulus sagt also hier, ich will nicht nur von Jesus lernen, wie ich in seiner Kraft leben soll, ich will von Jesus auch sterben lernen. Wenn meine letzte Stunde kommt, dann will ich ihm auch darin ähnlich werden. Was für eine Leidenschaft. Ich habe mich in den letzten Tagen immer wieder gefragt, ja, was werden meine letzten Worte sein? Eine sehr herausfordernde Frage, aber ich habe mich gefragt, ja, was werden meine letzten Worte sein? Was für Worte werden mein Leben zusammenfassen und beschreiben? Ich erinnere mich noch, wie mein Vater, kurz bevor er letztes Jahr starb, voller Zuversicht sagen konnte, wisst ihr, für die, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, gibt es keinen Tod, sondern ein Nachhausegehen. Wir gehen nach Hause. Wir haben in diesen Worten so viel Trost empfangen. Es hat uns so gut getan, diese Worte aus seinen Lippen zu hören. Im letzten Monat durfte ich innerhalb von einer Woche vom Tod zweier Bekannten von mir erfahren. Hart. Der erste litt lange unter einem Hirntumor, der immer größer wurde. Ein paar Jahre zuvor durfte er und seine Frau ihr Leben in den Händen Gottes geben, nach einem Glaubensgrundkurs. Und dann kommt diese dunkle Zeit in ihrem Leben. Und ich habe immer wieder gestaunt, wie haben diese Leute überhaupt die Kraft, diese dunkle Zeit durchzumachen? Warum sind sie voller Hoffnung? Und ich habe gemerkt, ihre Hoffnung lag in der Gewissheit, so wie der Tod von Jesus nicht das Letzte war, so ist auch mein Sterben nicht das Letzte. Es gibt ein Wiedersehen bei Gott. Mein Geist ist in Gottes Händen. Das hat ihm Kraft und Hoffnung gegeben, auch in den schwersten Stunden und auch ihr. Sie konnte sagen nach dem Tod, das Wiedersehen gibt mir Kraft und Hoffnung. Der zweite Bekannte, ein lieber Familienvater, der 3 kleine Kinder hinterließ, der jüngste 2. Vor einem Jahr erkrankte er am Krebs und als Arzt wusste er, wie lange er ungefähr noch zu leben hatte. Und in dieser Zeit bereitete er die Familie vor und schärfte ihnen immer wieder ein, blickt auf die Ewigkeit. Es gibt ein Wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Es gibt Hoffnung auch im Sterben. Mein Geist ist in Gottes Hände. Er lernte zu sterben wie Jesus. Ich muss euch sagen, ich war tief beeindruckt von diesem Mann, wie er im Frieden sterben konnte. Wenn wir unser Leben in Gottes Hände legen, und es aus diesem Bewusstsein gestalten, dann haben wir Hoffnung auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens, wie Jesus. Weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat, müssen wir keine Angst mehr haben, sondern wir haben Trost und Zuversicht. Auch wenn wir Finsternis erleben, auch wenn wir Zerrissenheit erleben, auch in der Stunde des Todes sind wir voller Hoffnung und können wir, wie Jesus sagen, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Durch dich wird jede Finsternis wieder hell. Jede Katastrophe, jede Zerrissenheit wird zum Sieg. Und der Tod ist die Tür zur ewigen Heimat. Eine solche Hoffnung schenkt nur Jesus. Er macht den Unterschied. Und viele Menschen sagen, ja, ich brauche diesen Jesus nicht. Es geht mir gut. Aber in den dunklen Stunden des Lebens merken wir den Unterschied. Und wir merken, der Glaube ist nicht einfach Theorie, es ist erfahrbar, eine erfahrbare Realität. Er macht den Unterschied. Wie reagieren wir darauf? Wie sonst könnte ich darauf reagieren als Miteinstimmen in den Himmelschor von Engel, der singt, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke. Es gibt nur eine Reaktion darauf und das ist, wenn mir die ganze Schöpfung gehören würde, wäre das ein immer noch zu kleines Geschenk für Gott. Aber ich will nichts, was diese Welt zu bieten hat. Ich gebe alles für Jesus. Ich gebe alles für Jesus. Alles. Lasst uns beten. Vater, wenn wir Finsternis, Zerrissenheit und Tod gegenüberstehen, erinnere uns an das Beispiel deines Sohnes, Jesus, als er das Schweigen seines Vaters und die Grausamkeit der Menschen erlebte. Lehre uns immer wieder zu sagen, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus Christus, deine dunklen Stunden, deine letzten Worte geben uns Hoffnung. Dein Sieg über den Tod erfüllt mein Herz mit großer Freude und Geborgenheit und Sicherheit. Danke, dass du bei uns bist, auch wenn wir dich nicht sehen, auch wenn unser Leben zerrissen wird, auch wenn wir mehr Fragen als Antworten haben. Danke, dass du eine Realität bist. Danke, dass du erfahrbar bist. Danke, dass wir durch dich so nahe an Gott sein können, dass Gott uns nahe kommt. Jesus, du hast alles für uns gegeben. Und ich sage dir, ich gebe alles für dich. Mein Leben gehört dir aus Dankbarkeit, aus Liebe. Danke, dass wir so wertvoll in deinen Augen sind, dass du alles gegeben hast, dass du dich nicht verschont hast. Danke, Jesus. Amen.